Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Sie hatten den ganzen Abend über diskutiert. In einem Bistro. Seine Freunde und er. Sie hatten sich über Politik, über die große Weltpolitik unterhalten. Und dabei waren sie immer wieder auf allgemeine Themen gekommen. Frieden. Was bedeutet Frieden? Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Und wo gibt es Gerechtigkeit? Freiheit. Was heißt Freiheit? Das Thema Frieden zog sich wie ein roter Faden durch die mehr als dreistündige Debatte. Er hatte sich nicht zurückgehalten. Eigentlich hatte er gar nicht diskutieren wollen. Eigentlich hielt er von solchen aufgeregten Auseinandersetzungen nicht mehr viel. Argumente austauschen, Belege für eigene Aussagen anführen, sich für eine bestimmte Position ereifern, das war seine Sache eigentlich nicht mehr. Doch es war anders gekommen. Er hatte erst Einwände vorgebracht oder von Berichten erzählt, die er neulich gelesen und gehört hatte. Und dann war das Gespräch erst so richtig in Gang gekommen. Gespräche hatten ihre Eigendynamik. Ihre Stimmen wurden auch lauter, unwillkürlich. Sie sprachen immer schneller, was er gar nicht wollte, was aber dennoch geschah. Er hatte sich vorgenommen, ruhig und bedachtsam zu sprechen, seine Worte mit Bedacht zu wählen. Doch schnell war aus dieser Bedachtsamkeit eine Leidenschaft geworden, ein engagierter Einsatz für Werte, die ihm wichtig waren. Vielleicht war ihm zuvor gar nicht bewusst gewesen, wie wichtig ihm diese Werte waren. Frieden. Ja, ihm wurde klar, dass er Frieden für einen zentralen Wert hielt. Er war fassungslos, dass es keinen Frieden gab, dass immer neue Kriege ausbrachen. Wobei Kriege nicht einfach ausbrachen. Es standen schon Menschen, ganze Gruppen von Menschen mit konkreten Interessen dahinter. Die Frage war bloß, ob es bei diesen Interessen immer um Geld, also um wirtschaftliche Vorteile oder einfach um Macht und immer mehr Macht ging. Diese Frage hatten sie ebenfalls erörtert. Und zumindest ihm war klar geworden, dass diese Frage sich nicht abschließend beantworten ließ. Vermutlich war es eine Mischung aus allen möglichen Interessen. Die Menschen waren einmal nicht so einfach angelegt. Das wusste er aus eigener Erfahrung. Er hatte niemals nur einen einzigen Grund, warum er etwas tat oder sagte oder auch nur dachte. Der Mensch war ein kompliziertes Wesen und auch die Gründe für sein Handeln mochten kompliziert miteinander verwoben sein. Sicher, die Machtfrage spielte eine bedeutende Rolle, aber sicher nicht nur das. Es kamen unter anderem auch Kränkungen hinzu, die einer erlitten hatte und wieder auswetzen wollte. Oder ein strategisches Kalkül, den oder die anderen auszutricksen und als der Gewiefteste dazustehen. Und dahinter wiederum verbarg sich das Ego, das gerne auch mal ein großes Ego sein und bewundert, vergöttert werden wollte. Das Ego. Da hatte er es wieder. Er ging durch die Nacht und hörte seine Schritte in den fast menschenleeren Straßen hallen. Seine Schuhe klackerten laut. Er bemühte sich zwar leise zu gehen, schon aus Prinzip, aber jetzt gerade war ihm das nicht möglich. Das hatte vermutlich auch mit seiner inneren Verfassung zu tun. Er war von den lebhaften Gesprächen noch zu aufgewühlt, um sich zurücknehmen zu können. Er trat fest auf, auch weil er sich Luft machen musste. Diese Gespräche hatten doch mehr an seiner inneren Verfassung gezerrt, als er sich zugeben mochte. Aber egal, dann war er eben aufgewühlt. Es waren gute Unterhaltungen gewesen. Sie hatten unter Freunden offen ihre Gedanken ausgetauscht. Niemand war ausfallend geworden. Niemand hatte den anderen etwas übel genommen. Sie waren halb fröhlich und halb bedrückt auseinandergegangen. Sie hatten fast keinen Alkohol getrunken und waren noch gut bei Sinnen gewesen. Alkohol hätte in dieser Situation leicht fatale Folgen haben können. Als er nach einer halben Stunde Fußmarsch endlich zu Hause ankam, als er die Haustür aufschloss und das Treppenhaus hinauf in den vierten Stock stieg, fühlte er sich schon besser. Er hatte das Gefühl, jetzt wieder mehr bei sich zu sein. Es war trotzdem gut gewesen, sich mit den Freunden auszutauschen. Keine Frage. Von Zeit zu Zeit musste man sich gedanklich austauschen, auch um die eigenen Gedanken und Positionen besser zu verstehen. Erst im Austausch zeigten sich die Tragweite und die Folgen der eigenen Ansichten. Die menschliche Kultur bestand nicht zuletzt aus einem gehaltvollen Dialog miteinander. Und dann war es aber auch wieder gut, sich zurückzuziehen, all das Gesagte auf sich wirken zu lassen und zur Ruhe zu kommen. In der Ruhe lag schließlich eine besondere Kraft. In der Ruhe konnte er weit blicken, viel weiter als in der hitzigen Debatte über politische und weltanschauliche Themen. In der Ruhe konnte er die Unendlichkeit wahrnehmen, erfahren. Er konnte die Unendlichkeit erfahren. Das war nicht immer nur ein Trost. Doch es gab ihm Halt. Und diesen Halt brauchte er. Ohne jeden Zweifel. Einen festen Halt in diesen verrückten Zeiten. In seiner Küche setzte er sich auf einen stabilen Holzstuhl an den kleinen Tisch und trank ein großes Glas Leitungswasser. Das Leitungswasser war sauber, das konnte er bedenkenlos trinken. Das war nicht überall so. Es gab viele Gegenden, in denen konnte einer das Leitungswasser überhaupt nicht trinken. In Deutschland hatte das Leitungswasser oft hohe Trinkwasserqualität. Es wurde laufend überwacht, und das hing nicht von der Regierung ab, die gerade im Amt war. Das war fest institutionalisiert und das war gut so. Auch darüber hatten sie heute Abend gesprochen, dass viele, allzu viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hatten. Das war auf der einen Seite unerträglich, unfassbar. Und auf der anderen Seite schien es vielen Menschen, gerade in den reicheren Ländern, nicht so viel auszumachen. Zwar, es spendeten erstaunlich viele Bürgerinnen und Bürger gerade für die ärmeren Länder. Aber sie machten sich keine Gedanken darüber, wie wertvoll gerade das Wasser war, das täglich aus ihren Leitungen kam. Er wollte seinen Mitbürgern keinen Vorwurf machen. Vorwürfe machten keinen Sinn. Vorwürfe brachten auch gar nichts. Sie erzeugten nur noch weitere Spannungen und halfen niemandem. Doch er fand es schade, dass materieller Wohlstand sich auch darin ausdrückte, dass viele Menschen nicht mehr hinreichend dankbar waren, sondern ihren Überfluss fast als selbstverständlich nahmen. Ja, das war schade. Er zumindest bemühte sich, es anders zu handhaben. Er bemühte sich, dankbar zu sein. Das war keine leichte Aufgabe. Doch er hielt gerade die Dankbarkeit für wichtig. Nicht alles, was einer hatte, für selbstverständlich zu nehmen. Eine achtlose Haltung führte letztlich dazu, dass sie Lebensmittel wegwarfen oder verbrannten, von denen sie ausreichend, andere Menschen aber zu wenig hatten. Er glaubte fest daran, ohne es begründen zu können, dass so eine Haltung sich irgendwann rächen könnte, in irgendeiner Form. Keine Rachegedanken hegen. Karma hatte nichts mit Rache oder Vergeltung zu tun. Karma war ein Begriff, der aus dem indischen Sanskrit stammte und oft mit Ursache und Wirkung übersetzt und gefasst wurde. Er musste an Karma denken, daran, dass die großen Kriegsverbrecher irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden würden. Vielleicht nicht unbedingt heute und von anderen Menschen, sondern irgendwann und von der Natur der Dinge selbst. Wer anderen Leid zufügte, schadete letzten Endes sich selbst. Auch wenn es lange dauern konnte, bis dieses Karma sich bemerkbar machte. Vielleicht sogar erst in einem späteren Leben. Es zeigte sich nicht sogleich. Und die Menschen, die heute Leid erfuhren, konnten aus dem Walten von Karma nicht unbedingt Genugtuung herausziehen. Karma war keine Strafe auf eine Verfehlung, sondern eine Folge des eigenen Handelns, die irgendwann zum Tragen kam. Das war Karma. Es zeigte sich nicht, und es ließ sich wissenschaftlich nicht wirklich nachweisen, weil seine Wirkung, wenn überhaupt, viel zu weitläufig und subtil war. Trotzdem war es nicht nur Glaubenssache, ein unfehlbar wirkendes Karma vorauszusetzen. Er glaubte ja auch nicht an das Gesetz von Ursache und Wirkung oder an die Gravitation. Er wollte an solche grundlegenden Prinzipien nicht glauben müssen. Er setzte sie aus tiefer Überzeugung voraus. Das war etwas anderes als Glauben. Er kam jetzt langsam zur Ruhe. Der Lärm der Welt, er verrauchte allmählich. Die vielen Stimmen, das Klirren der Gläser, das Rücken der Stühle, das ganze Getriebe in einer Wirtschaft und draußen auf dem Gehsteig. Der Lärm der Welt, einer Welt, die niemals zur Ruhe kam. All das lag jetzt weit hinter ihm, weit entfernt. Er spürte die Ruhe von ihm Besitz ergreifen, die nächtliche Ruhe, die noch mal ganz besonders war. In den Großstädten kehrte zwar auch nächtens keine wirkliche Ruhe ein, trotzdem hatte die Nacht eine ganz eigene Qualität. Wenn es nachts ruhig wurde, dann war diese nächtliche Ruhe noch viel tiefgehender, noch geheimnisvoller als die Ruhe am helllichten Tag. Das hatte mit der Abwesenheit von Licht zu tun, aber auch damit, dass sie gewohnt waren, nachts zu schlafen. Die Nacht war eine besondere Zeit. Und er musste gerade an den nicht mehr ganz so jungen Johann Wolfgang Goethe in Rom denken, der in einer Elegie gedichtet hatte, die Nacht sei viel zu schade, um sie zu verschlafen. Mit dieser Einsicht mochte der spätere Klassiker vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen haben. Die nächtlichen Stunden waren nicht selten die beste Zeit. Er hatte sein Glas Wasser ausgetrunken. Er war mittlerweile zur Ruhe gekommen. Er schloss die Augen und wurde auch nicht mehr von seinen rasenden Gedanken geplagt, von den gedanklichen Reflexen auf einen verwirrend angefüllten Tag. Er schloss die Augen und atmete ruhig und tief. Er atmete insbesondere Luft aus, und mit jedem Atemzug kam es ihm so vor, als würde er weiteren Ballast abwerfen, als würde er leicht und immer leichter werden, als würde jede Beschwernis von ihm abfallen. Er befand sich in einem inneren Schwebezustand und empfand gerade so etwas wie Seligkeit. Nicht angesichts dieser Welt, die nicht selten eine unruhige, tumultartige Ansammlung von Katastrophen war, zumindest für sehr viele Menschen. Die Welt und das Leben in dieser Welt konnte einen Leiden machen. Nein, er fühlte eine Seligkeit angesichts dessen, dass er sich dieser Schwere des Daseins enthoben hatte. Zumindest für diesen Moment. Jetzt. Er wusste nicht, was morgen kommen sollte. Jetzt fühlte er sich leicht und frei und, mehr noch, befreit. Er fühlte sich unendlich und lauschte tief in die dunkle Stille der Nacht hinein. Das war heute Abend sein letztes stilles Vergnügen, das reine Sein. Er wollte noch ein paar Minuten so sitzen bleiben und sich schließlich mit diesen wohligen Empfindungen schlafen legen. Mehr brauchte es nicht. Und mehr war vielleicht auch nicht denkbar. Das war bereits die Fülle dessen, was andere große Denker als Dasein bezeichneten. Die Fülle des Daseins. Das war die reine Musik des Kosmos, die fulminant aufklingende Musik der raumgreifenden Stille. Das. Eben das. Und nur das.